Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Oldie
und Sebastian der Musiker.
Und wir begrüßen euch zur ersten Folge im neuen Jahr, Folge Nummer 45. Happy New
Year. Welcome in 2022.
Ihr habt das Jahr mit uns beendet,
in den 20ern.
Silvesterfolge, Special.
Special.
Und jetzt beginnt ihr das Jahr mit uns, wie immer, jeden zweiten Special. Donnerstag, live, also
weil on wir tape. Nämlich ohne Pause. Immer
der einzige Podcast ohne Winter- und Sommerpause.
Ja, also im Januar keine Pause.
Seid ihr gut reingestattet, ja?
Ja.
Ja.
Den Umständen entsprechend, ja.
Keine offenen, wie soll man sagen, keine geschlossenen Fragen stellen.
Ja. Nee, ich war am Bodensee über Silvester.
Wir hatten Blick,
wir hatten Blick auf die Schweiz.
Oh, la Suisse.
Da hat man mal gesehen, dass Feuerwehr gar nicht so hoch fliegt, wie man immer denkt.
Ja, gut, die Schweizer sind allgemein ja nicht so groß.
Ja, und die haben auch länger gebraucht. Oh, wir haben jetzt 12 Uhr, oder?
Grüß Gott, ich werde jetzt ein Feuerli anstecken.
Liebes Gruß an die Schweizer,
ja.
HörerInnen.
Gibt welche.
Ja.
Manchmal
zumindest. Ja. Ich denke schon auch.
Definitiv.
Alles
wir hatten ja auch schon Schweizer Bands besprochen.
Bands.
Herold.
Ah, ja.
Na gut.
Schön war's.
Heute geht's wie immer um Musik.
Ah, machen wir einmal einen Musikpodcast.
Aber hallo.
Aber das ist ja Hammer.
Immer, wie immer kommt aus drei Kategorien, nämlich aus der Kategorie Klassiker. Kansas mit Left Overture aus dem Jahr 1976. 76. Agnes Opel mit dem Album Philharmonics aus 2010. Das ist unsere Überraschung.
Honest.
Und zum Ende kommt Bad Moms J mit Bad Moms, die Neuerscheinung aus dem Jahre des Herrn 2021.
Oh.
Also auch schon alt.
Anno.
Wie fandet ihr insgesamt die Woche musikalisch?
Muss ich ja sagen, war nicht meine Woche.
Gar nicht.
Nur wegen der Musik oder hast du keine Zeit gehabt?
Also erstens, ich habe heute das erste Mal in die Alben reingehört. Heute
ja, dann muss ich sagen. Dann hast du ja gar nicht dir die Zeit genommen.
Auch so, doch, ich habe mir heute
den
ganzen Tag Zeit genommen.
Nein.
Also ernsthaft.
Nein. Kann man nicht in 2 Stunden machen.
Nee, ich habe seit heute Morgen um 8 Homeoffice
du bist gehabt. Sehr, du bist das nächste Mal der Oberflächliche.
Ja, okay. Aber nee, hat mich leider nicht echt? Abgeholt die Woche.
Naja. Naja, liegt vielleicht aber stark an deiner.
Staunend Auswahl. Zurückgelassen an manchen Stellen.
Du bist staunend. Bekannt als Miese Peter.
Ja.
Ich fand's wieder mal schöne Vorsprung. Bandbreite. Also,
den Mix
hört man ja so eigentlich gar nicht. Ne? Also,
was
ist ja nahezu ausgeschlossen, dass man die drei Musiktypen.
Das stimmt.
Freiwillig
hintereinander weghört. Bei zwei Musiktypen, glaube ich, ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man die überhaupt irgendwo hört. Oder gibt es Radiosender, die Agnes Opel oder Bad Moms J spielen, außer Big FM vielleicht?
Wie abfällig.
Aber ihr hört doch sowieso kein Radio, ne? Habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Also, und ihr guckt ja kein Fernsehen.
Doch, ja. Von ich habe später was ARD, zu sagen ZDF. Zu Fernsehen.
Oh, okay.
Warte mal ab.
Christoph, wie fandst du so die Woche? Also die musikalische Woche? Bitte schau keine Details, über Essen oder...
Okay.
Was war dein liebstes Essen die Woche?
Ja. Oh, heute gerade eben, wisst ihr, was ich lieb?
Esse.
Geschmacklich. Ja, Essen per se. So
Blätterteig. Also
generell, ja, Blätterteig.
Gefrorene
Blätter. Mh, herrlich.
Ist auch was Gutes.
Ist so krank.
Aber heute habe ich gegessen.
Ricotta.
Ich denke so gerne dran. Also das mag ich generell sehr, sehr gerne.
Leute, lass es doch raus.
Ich war wieder spannend.
Alter, Falter, 20 Minuten. Oh, das ist aber sehr geil. Oh, das liebe ich ja.
So,
liebe ich das.
Einfach schlicht und ergreifend, ungewürzt, im Ofen gebackener Paprika. So ein schwarz angerösteter Paprika. Wirklich.
Verbrannt.
Das war euer Essen.
20 Minuten bei 200 Grad. Nee, das war dann so. Also es waren drei Paprikas mit ein paar Tomätchen im Ofen, so eingestochen, dass der so schön aus dem
Ofen
schöne knusprige schwarze Haut kriegt. Dann ein Paprika davon wurde in Stücke geschnitten. Die anderen zwei wurden mit den Tomaten püriert, das Söschen. Dann Paprikastücke in das Söschen, aber alles auf Basis von diesem angerösteten Paprika. Dazu Nudeln, Mozzarella überbacken, in den Ofen nochmal hinein als Auflauf.
So, Freunde, und jetzt, wie wäre es mit einem Spin-off von diesem Podcast? Familienmenü, der Essenspodcast.
Oh ja.
Bon Ronzo, wirklich, das war
vielleicht
herrlich.
Bon Ronzo?
Vielleicht zur 50. Folge oder so gibt es vielleicht das Familienmenü.
Ja, ich weiß
schauen
nicht.
Wir mal.
Wenn ihr das wollt, dann meldet euch bei uns.
Ja, echt so in Restaurants gehen.
Nicht. Man kann jetzt bei Spotify auch so bewerten. Sterne vergeben.
Genau, habe ich auch gehört und gesehen.
Macht
Spotify
das.
Jetzt auch Sterne vergeben, bitte.
Macht 5.
Und wenn ich keinen habe, keinen Stern?
Kein Stern. Der deine
Schön. Also auch jetzt fangen wir mal mit Kansas.
Nach 5 Minuten Kansas mal vorstellen.
Kansas, also Kansas Rockband aus 1969. Bis heute sage und schreibe 25 Musiker in diversesten Zusammenstellungen und immer noch am Markt.
Wann?
Aber ist noch überhaupt nicht mehr, glaube ich, irgendjemand dabei, relevant, der irgendwie am Anfang
dabei war. Dann ist wiederum, da gibt es wiederum dieses eine Konstrukt, was ich auch schon mal erzählt habe. Wenn ich jetzt von einem Boot jedes einzelne Teil austausche,
ist es dann noch ein
ist Schiff? Ist es dann noch das gleiche Schiff?
Ja, Kansas ist Kansas.
Also ist es noch die gleiche Band oder ist es halt de facto eine andere Band, weil es andere Leute sind?
Können Sie das? Ja, jetzt gut. Also, wo kommen die her?
In welcher Zeit? Das ist was Philosophisches für dich eigentlich.
Sind die groß geworden? In der Höchstphase von Genesis, Jethro Tull, Yes, Pink Floyd und Rush.
Das waren so auch.
Das waren so die Bands zu der Zeit, wo Kansas aufgekommen ist. Dust in the Wind, der Titel schlechthin. Aber auch Carry On Wayward Son, was auch auf der Left Overture drauf ist. Die Band hat 9 Goldalben, 3 Multiplatin-Alben, weiteres Platin-Studio-Album, ein Platin-Live-Doppelalbum und millionenfach Dust in the Wind verkauft. Also ich glaube, erfolgreich kann man da definitiv drunter schreiben. Ja. Ob das an heutigem Maßstab noch irgendwo messbar ist, weiß ich nicht. Aber zu der Zeit
kann man nicht vergleichen.
War Kansas mit Sicherheit eine wirklich sehr, sehr bekannte Band. Dieser Progressive-Rock-Stil, den sie da haben, das ist natürlich schon was Besonderes. Den kann man, glaube ich, auch nur verstehen, wenn man derzeit schon hier war. Ich
auch, nämlich.
Aber ist das weil so das besonders?
War definitiv was? Ist es besonders. Das höre ich ja heute.
Gibt's was war das Band? Für eine Frage, ob das so besonders ist? Hast du das gehört?
Nee, genau, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Aber
nein, aber damals war das
genau.
Absolut, das war ganz, ganz over.
Aber das war nicht nur Kansas-spezifisch, sondern dieses Stil.
Also so. Ja, genau.
Das also, wollte ich sagen.
Genesis, Jethro Tull, Yes. Also genau. Allein
ja. Yes-Songs,
also diese Doppel-LP Yes-Songs. Wenn ihr mal die Chance habt, das ist zu lang für hier, aber ja, das war spektakulär.
Auch Marillion, Pink Floyd, Supertramp, was Marillion wir hier schon hatten, später. Geht schon auch in diese Richtung.
Ja, absolut, ganz klar.
Dust in the Wind übrigens, mein erstes Lied, was ich auf der Gitarre spielen konnte.
Ich glaube, das hat jeder gemacht und erstaunlicherweise ist Dust in the Wind von Kansas eigentlich eher die Ausnahme. Also es passt so gar nicht ins Repertoire.
Wie so oft bei so Bands,
oder? Also insoweit ist das eigentlich auch nur ganz so am Ende drauf gerutscht, auf die LP, wo das drauf ist. Ich mag das. Ich mag auch diese extravagant lange Stücke, die nie Ende wollen, die total durch den Wind sind teilweise. Ich liebe so Musik und von daher war es für mich ein sehr positives Erlebnis. Basti, glaube ich, traue ich mich gar nicht zu fragen. Das war gar nichts für dich.
Basti.
Bist du jung?
Nicht gar nichts. Erstens bin ich zu lang.
Ich bin zu lang.
Ich bin zu lang dazu.
Ich bin zu jung.
Genau wie Dagobert singen würde. Ich fand es teilweise, war es nicht nur zu lang, sondern auch innerhalb von den Liedern einfach zu wirr.
Ja.
Da waren dann einfach plötzlich Teile in den Liedern,
wo stell überhaupt nichts mehr mit dem anderen zu tun hat. Stell dir vor, du musst dir merken, wie du jetzt so einen Song spielst, der über 8 Minuten 53 geht,
dann weißt
du
überhaupt nicht,
an welcher Stelle was machen.
Weil es halt auch nichts miteinander oder? Zu tun hat.
Das teilweise. Kann man ja aus dem Kopf spielen.
Du brauchst so einen Dirigent eigentlich, der dann immer so. Ja. Also es sind auch wieder sehr viel so Musical-artige, ja, also das sind keine, die machen keine Musik, sondern die machen wirklich so Werke.
Erzählen Geschichte, ja,
natürlich. Einen Opus nach dem anderen.
Ja, ja, genau. Also man merkt auch die Anleihe an klassische Musik. Also da sind klassische Modelle drin, wie man da eine, ich weiß nicht, wie die ganze Dinger da heißen, dass man so Reprise eine drin
Overtüre
hat.
Und so.
Ja, genau. Also Christoph, du fandest es jetzt nicht ganz so
daneben? Ja, ich fand's gut. Das hatte ich aber auch heute, um es ein bisschen vorwegzunehmen, bei allen drei Alben, dass die mir am Schluss ein bisschen alle über waren. Also es waren keine Alben, wo ich gesagt habe, oh geil, die höre ich mir jetzt immer jedes Mal in voller Länge an. Ja. Aber an sich war es dann auch bei allen drei Alben so, dass ich den allen was sehr Positives abgewinnen konnte. Und so war es auch hier. Ich mag dieses Dramatische, ich mag dieses Musicalhafte. Und ich mag vor allem hier auch die Stimme vom Sänger. Ich finde, der hat eine super angenehme, schöne Stimme.
Aber ist das nicht auch so eine... Das
sind verschiedene Sänger, ne?
So eine klassische 80er-Jahre-Rock-Schrei. Ja,
allein... Nein, Stimme. Allein der Geigespieler, wo der dabei ist. Wo gibt es denn sowas heute noch?
Ja, der ist ja Geige David dabei. Garrett.
Spelling.
Ja, nee, es ging aber gerade um den Gesang.
Ja, weiß
ich. Und der ist halt so standardmäßig wie halt alles so damals.
Gar nicht.
Ja, fand ich auch nicht. Nee, doch, das war weicher irgendwie. Hat so ein Weichnis. Es sind so viele Sänger.
18 verschiedene Sänger.
Allein auf dem Komm, wir gehen mal rein.
Wir gehen mal rein.
Carry On Wayward Son, einer der, also nach Dust in the Wind, kann man sofort zuordnen, kennt jeder, ne?
Das kennt man auch durchs Radio.
Ja. Also der Bringer, für mich klare Anleihe an Genesis. Ich finde die Taktwechsel absolut spannend.
Ist auch
die Strophe klingt ganz arg nach Alan Parsons Project. Mhm. Ich finde es viel Abwechslung. Es gibt bei 255 diesen Instrumentalteil, der ganz extrem an Deep Purple angelehnt ist. Und ich fahre halt voll ab auf diese tolle Gitarre und diese Rock'n'Roll-Lastigkeit von dem Stück.
Das hat auch sowas von so Hold the Line.
Ja.
Diese schallende, hohe Gitarre. Und das mag ich auch. Also ich mag es nicht immer in vollem Umfang, aber in dem Lied hier mochte ich es auch total gern. Und da fand ich auch schon den Gesang direkt von Anfang an. Das hatte so beinahe so was, so R&B-artiges auch irgendwie in der Stimmlichkeit.
Der Anfang meinst du?
Ja, genau, ganz am Anfang. Und fast so Boyband-mäßig, aber positiv gemeint.
Mhm.
Und ja, war cool. Guter Anfang direkt ins Album. Hat mich direkt so Lust auf mehr verspüren lassen.
Dann geht's zu The Wall, die erste Rockoper. Die ist ab 3,40 fast schon Schlager- oder Musical-artig. Also das habe ich natürlich auch nochmal gehört dann, klar.
Ja, aber das ist
sind
ja
aber nicht nur drei Akkorde, das sind also Stücke, die auf einer ganz anderen Komplexität basieren. Und das muss man einfach in die Zeit dann auch wieder transferieren und dann hat man da, glaube ich, nochmal einen anderen Zugang. Damals dürfte Musik vielseitig komponiert sein. Und ich glaube, da gibt es ja heute so ein paar Dinge, wenn heute was ein Erfolg sein soll, dann dürfte es wirklich also maximal drei Akkorde sein.
Auf und eine Art schon das Rezept dazu.
Das muss dann immer geradeaus sein. Und das ist hier nett. Hier ist Dramatik, hier ist Harmoniewechsel, hier ist Taktwechsel drin.
Da ich und mal
viele Instrumente im Vordergrund.
Da habe ich mal einen Podcast drüber gehört, wo es auch darum ging, wie oder gibt es das Rezept für einen erfolgreichen Song? Und im Endeffekt gibt es das halt schon, weil man braucht maximal so und so viele Akkorde, die und die Akkorde müssen mit drin sein. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass es irgendwie so ein populärer Song wird an sich. Und hier ist aber, ich habe jetzt auch gerade nochmal den Test gemacht, habe mal so durchgeskippt durch das Lied. Man glaubt nicht, dass es ein Lied ist einfach, weil es halt, jetzt höre ich gerade diese, wo die Akustikgitarren so ganz leise sind und alles so ein bisschen mittelalterlich ist und dann kurz später wird es dann wieder sehr rockig irgendwie.
Kennst du, war auch eine der Bands, wo eine Akustikgitarre in einem Ständer auf der Bühne war, da hat man da ein bisschen gezupft und dann ist man an die E-Gitarre. Also auch dieses Hin- und Herrennen und an verschiedene Instrumente aktiv sein, kann ich mich daran erinnern. Also es ist auch sehr lohnenswert, sich Live-Auftritte von denen mal anzuschauen.
Hast du live gesehen?
Nee. Das nicht. Da war ich zu jung, also da bin ich schon auf Konzerte gegangen.
Aber was du eben gesagt hast, Zeppi, das ist mir bei dem Lied noch gar nicht aufgefallen, aber später auf dem Album ganz oft, dass das so ein bisschen auch so Mittelalter-Vibes versprüht.
Ja.
Woher ist das? Also ich habe irgendwie gedacht, das ist wie so eine Leier auch vielleicht, instrumentenmäßig, irgendwann zumindest auf dem Album
vorkommt. Kommt so ein bisschen, glaube ich, durch eine gewisse Anlegung an Jethro Tull und vor allem durch die Geige auch.
Instrumente, ne?
Ja, also, durch die Instrumente und ich glaube, dass die mit Jethro Tull auch so ein bisschen was zu tun haben. So What's on my mind? Da ist für mich der Kommissar von Falco am Anfang rauszuhören.
Ja, stimmt.
Und dann kommt so ein bisschen das Boyband-Feeling, was man vorhin schon hatte. Und ab 1 Minute 50 Auge schließe, Brücke zählt, Mayfeld Derby.
Ja.
Kann ich mir super gut vorstellen. Ne? Also das würde da super reinpassen, aber passiert nicht.
Und halt dann an in diesen Rock-Passagen klingt es halt wieder nach so einem klassischen alten Rock-Song irgendwie.
Ja. Das ist wirklich auch kurios, wenn man jetzt so seine Notizen nochmal betrachtet. Also in meinem Fall ist es so, da steht, hat was Poppiges und könnte auch als Intro-Musik einer Sitcom funktionieren. Dann irgendwie hat es auch was Weihnachtliches an manchen Stellen und dann ist es sehr dynamisch und wild. Also da ist wirklich irgendwie voll die breite Spektralität.
Aber das mit der Sitcom mal als Vorgriff zu Lied 5, da habe ich nämlich auch stehen, dass es musikalisch so klingt wie RTL2-Serienmusik. Aber kommen wir später nochmal zu, da erkläre ich nochmal genauer, aber das hatte ich an manchen Stellen auch so, Zum Beispiel auch beim nächsten Lied, Miracles Out of Nowhere, da klingt es am Ende nach einem asiatischen Manga-Kampf-Musiklied irgendwie. Ja, also bei so Anime-Serien auf RTL 2 im Hintergrund läuft irgendwie.
Was ja ganz selten war, ist, dass ein Stück fast 6 Minuten dauert, ne? Und dass man sich die Zeit lässt, tatsächlich am Schluss noch ganz viel Dramatik und Abschluss rein
zu hauen. Damals war das ja nochmal was ganz anderes, weil die Zeit halt auch begrenzt war auf den Schallplatten. So, ne? Du konntest ja maximal so und so viel, du hattest deine Minutenzahl oder selbst bei CDs war es ja auch so. Selbst CDs oder Kassetten oder was war das ja alles so und heutzutage Spotify,
da kannst du ja... Bin überzeugt, dass die Live-Konzerte damals halt endlos waren dann bei den Stücken. Das sind mal aus 6 Minuten, dann war schon 36 waren. weil die dann in einem Rausch waren wahrscheinlich auch. Und solche Musik bietet sich da auch an, weil ja keiner irgendwie jetzt den Schluss erwartet, weil er weiß, das Stück dauert normalerweise 3 Minuten. Sondern es hat offen. Der Bruch bei dem Stück bei 2:22, wo wirklich diese Verwirrung, also wenn man sich den Text so ein bisschen näher ranholt, geht es ja um einen Aufruhr im Kopf des Erzählers und das wird hier völlig klar, weil ab 2:22 wird es ja richtig chaotisch und erstmal überhaupt nicht zu erkennen, wo der Vater jetzt hingeht. Ne? Und das passt sehr gut auch zum Schluss und der Spannungsbogen, das ist für mich auch wieder so typisch 60er und 70er. Dass so ein bisschen Chaos ist und dann läuft es in einem ziemlich langen Outro dann auch aus.
Und das Outro nochmal ganz kurz, wo ich diese Manga-Musik gehört habe. Ich habe gerade nochmal reingehört und es ist auch genau wie die Intro-Musik vom Chat-Duell auf Rocket Beans TV. Wow. Also es ist auch sehr so eine Spielshow-Musik schon fast irgendwie. Wo bestimmt nicht so gedacht war, aber es klingt zumindest danach.
Ja, da ist ja auch so ein, da kommt dann irgendwann ja auch so ein Leierkasten-Solo. So klingt es zumindest. Und dann spielt die Gitarre dieselbe Melodie wie der Leierkasten und da gefällt es mir besser wie beim Leierkasten. Ganz am Anfang bei dem Lied ist das der ganz Anfangsbeginn, so die ersten 20 Sekunden, könnte auch von einem Drangsal-Lied sein.
Da, ja, das ist so ein gern genommenes Intro, ne? Ja. so ein gewisser Wiedererkennungswert.
Ja. Aber ich mochte das Lied insgesamt nicht so gern, weil das so Santiano-Vibes auch irgendwie hatte.
Ja. Und dann einfach wieder so wir. So arg wir war das
alles. Wirr.
Wirr. Wirr.
Opus Insert, Lied Nummer 5, hat ein langes, basices Intro.
Ja.
Und dann hat es für mich einfach eine Videospielmusik-Komponente.
Okay.
Ja.
Ja, so diese Marschmusik-Zirkus-Style ab 2:20.
Aber das ist ja nicht Marschmusik-Zirkus-Style, das ist einfach nur Quatsch. Da spielt doch aber jeder irgendwas gerade
auf den Gar nicht.
Nee, da habe ich bei mir stehen, also was soll denn das?
Ja, zur Ordnung, meine Damen und Herren.
So wie ihr das eben betont hattet, Marschmusik, Zirkus-Style, klingt, als wäre es eine Line aus einem Bad Moms J-Song. So, Marschmusik, Zirkus-Style, ihr findet mich alle geil. So in der Art.
Mittelfinger hoch.
da hat sie mich leider verloren an dieser komischen Stelle.
Aber jetzt alles frage an den Musiker, wie willst du das so ein Stück merken?
Ja, gar nicht. Sowas mache ich ja nicht.
Das passiert ist doch brutal, oder?
Ja, also ist schon.
Das zwei Mal hintereinander ähnlich aufzuführen.
Also sind es dann auch tatsächlich in der Aufnahme so spontane Ergüsse oder sind das schon auch akribisch geplant?
Ist ja live gespielt, also.
Ja, aber vielleicht nicht genau so.
Ja, genau so nicht, aber irgendwie muss es ja schon erkennbar gewesen sein. Erinnert mich sehr an Saga, dieses Opus Insert. Also Saga ist ja auch in der Zeit sehr bekannt gewesen. Questions of my Childhood. Quappler.
Da habe ich eine Punkt hingeschrieben.
Das ist ja ein richtig kurzer Song, ne? Also der ist so, sogar eher gefällig und am Ende so ein bisschen jazzig.
Ja, genau, so jazzig. Gospelig habe ich auch notiert. Gospelig, jazzig. Und ganz am Anfang klingt es wie die Regenbogenstrecke bei Mario. Also habe ich wieder viel Videospiel-Dinger gehört.
Okay, Cheyenne Anthem. Also geht es um den indianischen Stamm vom Text her.
Da haben sie den Synthesizer halt für sich entdeckt wohl.
Ja.
Und dann haben sie ihn halt ausgemelkt. Alles, was halt so geht beim Synthesizer. Das, der arme
Synthesizer. Ja, es ist schon ein bisschen Richtung Musical ab der zweiten Bridge. Ja,
aber doch nicht schlecht. Das ist doch was, ist doch was Schönes.
Also ich finde ab Minute 3 ein orchestrales Werk, also mit einer Reprise und so. Und da habe ich sofort das Bild von Tom und Jerry im Kopf gehabt. Das hätte so super als Filmmusik zum Tom und Jerry Cartoon gepasst.
Ab 3:30 ist das für mich Orgel-Ska. Das ist eine neue Richtung. Weil das ist Orgel und Ska.
Ich frage, was?
Also, nee, aber was soll das?
Was sagt die Band denn von sich selbst bei so einem Lied so? Wir wollen, dass das Lied, wie soll das Lied denn klingen? Das kann doch nicht. Die können doch nicht wollen, dass es jetzt klingt wie ein Tom und Jerry Lied, was ja halt de facto so ist, aber das passt doch
nicht. Das erzählt doch die Geschichte von den Indianern und das drücken die damit aus.
Wo der Pfeffer
gemacht haben. Die Kämpfe, dieser Landverlust, dieses Authentität zu verlieren, nicht mehr zu wissen, wo steht mein Wigwam, wo ist die Squaw und der weise Mann hat mein Feuerwasser weggenommen. Das hörst du doch raus.
Ja.
Ich bitte euch. Versetzt euch doch mal in die Lage dieser rothäutigen Indianertruppe. Okay. Magnum Opus.
Ich glaube, man sagt Ureinwohner mittlerweile.
Das ist das nochmal
der Vollständigkeit halber.
Ich liebe jeden Indianer. Moin. Magnum Opus. Also das ist der große Opus, den man entweder liebt oder hasst. Es gibt nichts dazwischen.
Ich fand das Xylophon ganz gut.
Ja, ich fand es auch, also ich bin dann, wenn es wirklich nur die zwei Pole gibt, bin ich eher beim Hass, weil ich fand es auch irgendwie okay. Nicht so gut. Also, ja.
Ich liebe solche Dinge.
Ja, ich weiß.
Ja.
Also ich kann auch Camina Burana hören.
Beim Hören habe ich gedacht, so, das ist was, wo dem Papa halt gefällt. Ja. So, da war mir klar, dass es genau dein Ding ist.
Ja.
Meinst nicht?
Gut. So, aber vielleicht die Songtitel ist auch sehr auffällig auf dem Album. Das klingt schon immer so groß, ne? Das klingt so
Father Padilla Opus, the Perfect Knut.
Anthem.
Also das klingt immer die so Teile, ganz, wie die benannt sind.
Ja. Ne?
Also
Magnum,
Howling at the Moon.
Magnum Opus könnte aber auch von einer berühmten Eismarke eine neue Sorte sein. Das neue Magnum Opus. Dann
merkt man, dass ihr null Ahnung von Musik habt.
Gibt's auch hier im
Kino. An der Stelle seid ihr einfach zur falschen Zeit geboren, weil das ist
was. Falsch.
Dann kommen noch die zwei Live-Zugabe, also, die,
direkt in der Hand,
die zeigen, dass Kansas auch live funktioniert.
Ja.
Und dass die Stücke live halt doch ein Stück weit anders sich anhören. Ne?
Ja. Ja.
Da ist Giant Anthem. Wie habt ihr das live gefunden?
Noch dramatischer, irgendwie so spürbar.
Mhm. Ja. So. Also ich glaube, live ist das nochmal was anderes so.
Ja.
Kommt drauf an, bei welcher Besetzung. Ne? Ich sag nur 25. Gibt's Favorite?
Ja.
Raus mit.
Komm, Christoph, fang du an.
Wirklich?
Ja, du darfst.
Ich nehme direkt das erste Lied, den Klassiker quasi, Carry on a Wayward Son.
Hätte ich auch genommen natürlich, aber dann nehme ich das Lied Nummer 3, What's on My Mind.
Ei!
What's on my
mind? Ei! Das ist jetzt natürlich eine Herausforderung.
Ja, deswegen suche ich mir immer 3 raus bei meinem Album, dass ich da flexibel bin.
Dann werde ich Magnum Opus.
Morning Opus.
Ja.
Das muss sein.
Naja.
Ich bedanke mich.
Da macht man nichts, wie man so schön sagt.
Ich bedanke mich sehr für den Mut, hier mitzugehen.
Ja.
Gerne doch.
Magnum Opus hat eine asiatische Kaiserlichkeit, habe ich gerade noch in meinen Notizen entdeckt. Asiatische Kaiserlichkeit.
Dann hört er die mal raus. Dann melden wir uns gleich nach einem kurzen Werbeblock zurück.
Ja, bis gleich.
Wir kommen zu einem Album, was auch bei Papas Special-Album dabei sein hätte können.
Hä?
Weil du hast ja eine Reise durch Europa
gemacht. Ja, aber doch, die spricht doch nicht.
Und Agnes Caroline, also Caroline
wahrscheinlich,
Tarup Obel, wurde in Gentofte oder so 1980 geboren. In Dänemark liegt das.
Kopenhagen.
Und macht da schöne Musik in Dänemark. Hat auch schon dänische Musik-Awards abgeräumt. Im November 2011 hat sie unter anderem das beste Album des Jahres, beste Pop-Veröffentlichung des Jahres, beste Newcomer des Jahres, beste Künstlerin des Jahres und beste Songwriting des Jahres gewonnen. Ist natürlich die Frage, was hat Dänemark sonst noch so zu bieten?
Fisch.
Aber das ist ja, ich weiß nicht, wie gut Fische da mitmachen bei so Musikwettbewerben. Ich habe eine schöne Beschreibung über die Musik gefunden.
Höret.
Habe ich die hier aufgeschrieben? Oh Gott, wie
peinlich. Ah, jetzt hat er es vergessen. Muss ich nochmal gucken.
Nee, habe ich nicht. Habe ich leider doch nicht aufgeschrieben. Ich
habe
was Schönes gelesen. Aber ich habe was gelesen, was sie von Musik hält.
Ja.
Mhm. Und zwar, insbesondere bei ihr ist ja das Klavier immer sehr im Vordergrund. Und da sagt sie, das Klavier und das Singen sind zwei gleiche Dinge für sie. Vielleicht nicht untrennbar, aber doch sehr stark verbunden. Man kann sagen, sie sind wie zwei gleiche Stimmen.
Das Gleiche oder dasselbe?
Gleich.
Ato, das wo genauso ist.
Also sehr, die Musik ist ja auch sehr wenig irgendwie. Es ist wirklich immer sehr reduziert, finde ich, die Musik.
Wenig, ja.
Im Großen und Ganzen.
Minimalistisch.
Aber trotzdem hat es für mich eine gewisse Größe.
Oh,
ja. Aber jetzt geht's wie tief. Seht ihr das denn?
Ja, ich finde, es hat
schöne Beschreibung, gell?
Ja, es hat so eine Wholesomeness irgendwie.
Wholesome-mäßig?
Es ist nie so leer.
Ja, wie so wholesome-mäßig?
Es ist mehr als die Summe seiner Teile, kann man sagen. So,
das mit dem Schiff da wieder.
1 zu 1 ist 3
in dem Fall. Bleibt das Schiff, wenn alle neue Teile sind, immer noch das Schiff.
Ja, und mir gefällt es sehr gut. Also ich mochte es sehr. Papa?
Nicht so.
Doch. Also es hat was im Vergleich zu den anderen Trantüten. ist mehr Tiefe da und da ist mehr Story hinter dran bei Genoveva, Fiat, AK, Henriette, Volkswagen, featuring Agnes Opel. Der muss jetzt raus, weil ihr habt ja da schon in der Pause.
Wir haben nur gesagt, der neue Agnes Opel.
Bemerkenswert auf dem Werbefoto für Philharmonix zeigt Agnes Opel durch die Linse von Marlee Lazelle neben einer imposanten und angsteinflößenden Eule, was eine Anspielung an Alfred Hitchcocks Klassiker Die Vögel ist.
Obwohl da keine Eule drin vorkommt.
Genau. Und darum geht es eher in die Welt der Ingmar Bergman-Filme aus dem Nordischen.
Ingmar Bergman?
Um hier etwas Kultur noch hereinzubringen. Ich finde die Musik interessant. Ich hätte es gefeiert, wenn sie dänisch gesungen hätte.
Okay, ja. Ja, wäre auf jeden Fall auch,
schade,
das hätte noch ein bisschen mystischer, glaube ich,
gemacht. Dieses schnöde Englisch dann rüberkommt.
Ja, ja, der schnöde Mammon muss halt auch sehen.
Ja. Ja. Wo es eben um die Eule auf dem Cover ging,
Le Oil.
Hatten eigentlich die Broilers schon mal einen Albumtitel.
Die Eule?
Eule mit O-I.
Oile.
Die Eule? Oder
Nacht. Ein französisches Eule.
Nachteule.
Die Eule.
Das ist kannst du mal hinschreiben.
Das vielleicht ist doch mal eine tolle Albumidee.
Ja. Naja.
Na dann.
Fangen wir an mit Falling,
da bin Catching. Da bin ich schon Falling vom Glaube ab. Also
das
schon hast, wieder Klavier. Ich habe gedacht, jetzt verarschen sie mich.
Hast du gedacht,
jetzt geht es schon wieder mit dem Geklimper los. Ja, genau. Und war wirklich schon sehr gefrustet.
Oh. Das dachte ich mir. Das war ein Stück
weit. Und habe dann auch hier geschrieben, ich brauche es nicht.
Aber echt? So
ja.
Schlimm?
Ja, ich kann kein Klavier jetzt mehr hören. Es ist jetzt genug mit Klavier.
Aber es war doch schon direkt so schwermütig und anmutig.
Ja, drum. Hm.
Wieder ein bisschen deutscher ein Sommermärchen.
Jo.
Musik auch.
Jo.
So, wenn der Morgen anbricht.
Jo,
das ist schon das Tag vom
Finale. Wenn der Morgen bricht, hast du oben zu viel getrunken, ganz einfach.
Naja. Kommen wir zum nächsten Lied.
Jetzt wird's besser.
Welches auch dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt aufmerksam geworden
sehr
bin.
Gut.
Und da kommen wir, vorhin hatten wir irgendwas über TV gesagt, oder?
Ja.
Riverside ist ein Lied, was ich, glaube ich, irgendwann mal gehört habe. Gar nicht so lange her, und zwar bei einer meiner absoluten Pflichtserien täglich.
Absolut.
Jetzt kann ich es ja sagen, Guilty Pleasure-mäßig GZSZ, Freunde. Da kam, weil die haben nämlich eine, wenn sie eins haben, dann ist es eine wahnsinnig gute Musikabteilung. Da kommen regelmäßig
Musikabteilung.
Nee, da kommen regelmäßig Lieder, die wir hier besprechen. The National ist dabei, William Fitzsimmons ist regelmäßig dabei.
Was ein Glück, dass es diese Serie gibt.
Also wirklich sehr, sehr gute Musikauswahl. Und da habe ich auch dieses Riverside-Lied gehört. Fand ich schön, habe ich shazamt.
Warum Riverside?
Warum nicht?
Warum hat sie Riverside? Wisst ihr es?
Weil sie am River aufgewachsen ist.
Wo? Nein, sie hat am River geschrieben. An welchem River ist diese Scheibe entstanden?
Moment. Themse?
By the
River of Babylon.
Falsch. Spree, an der Spree in Berlin.
Ah, das ist super.
Ja, da düst die von Kopenhagen, was mit Sicherheit schön ist, in das schnöde Berlin.
Gibt es einen Nachtzug?
Ich finde, die hat eine sehr schöne, beruhigende Stimme.
Ja, genau. Schön warm
auch. Super schön. Ich würde es gerne mal mit mehr Instrumente, außer mit Klavier, hören. Einfach mal, um zu gucken, ob da was passiert. Ich finde diese Mehrstimmigkeit schön.
Eigentlich.
Was?
Bist du so ein Klavierhasser?
Nein, aber.
Ich mal voll,
und es klingt so ein bisschen wie eine Endlosschleife, was aber nicht negativ gemeint ist.
Ja.
Ich finde es ja super spannend, wenn Künstler wie so ein Gimmick haben.
Gimmick.
Jetzt zum Beispiel Agnes Opel spielt eigentlich immer nur mit Klavier. Sag ich jetzt mal. Und die haben dann eben so wie so eine Fallhöhe, bei Live-Konzerten so ein Special draus zu machen. Ich sag mal jetzt so eine normale, in Anführungszeichen, Band, kann ja irgendwie eine Akustiktour spielen oder so. Das ist ja dann schon was Besonderes, wenn die Band jetzt sagt, okay, wir gehen auf Akustiktour. Hab mal Biffy Clyro als Akustik-Act gesehen, das war auch spannend. Aber ich finde, so manche Künstler haben das noch mal krasser. Also wenn du jetzt sagst, du würdest die gerne mal mit Band sehen, das wäre ja ultra die Nummer, wenn Agnes Opel sagen würde, ich gehe jetzt mit Band auf Tour.
Ja, klar.
Oder auf wen es auch zutrifft.
Mit Rammstein.
Und fast noch mehr ist Ed Sheeran, der ja immer allein auf der Bühne steht. Und der hat ja, selbst wenn jetzt bei dem das schlechter läuft und der auf Tour gehen würde und sagen würde, jetzt Ed Sheeran und Band oder und Orchester,
nehmt dem einfach mal die Loop-Maschine weg.
Ja.
Das wird mich interessieren, was dann passiert.
Ja, und dann live mit Orchester, große Primborium.
Ja.
Spannend. Ja. Aber jetzt sind wir ja bei Agnes Opel.
Ich habe mir da aber mal Live-Videos angeguckt, weil mich auch interessiert hat, nämlich wie das live funktioniert. Und da ist halt sie da und dann hat es noch ein, zwei Streicher mit dabei. Funktioniert aber ganz gut, glaube ich.
Ja.
Agnes Opel auch, wenn wir jetzt wieder bei Serienmusik und so weiter sind, hat auch Lieder für Dark gemacht, unter anderem.
In jeder Staffel Dark. Ein Lied.
Doch. Echt?
Ja. Drei Lieder insgesamt, bei jeder Staffel ein Lied. Ja. Aber kein von diesem Album.
Nee. Um mal da wieder aufs Wesentliche zu kommen.
Kommen wir zum nächsten Lied.
Ist Bruder Spatz ein Mönch?
Spruder Spatz.
Ich weiß nicht, aber bei dem Lied ist eine Gitarre dabei. Da hast du dich gefreut, oder?
Ja, nee, ich muss erst geklärt haben, ob das ein Mönch ist, Bruder Spatz.
Ja, wahrscheinlich sowas wie, wie hieß der bei Robin Hood?
Prasalui.
Ich finde es ein bisschen müde, die Instrumentierung. Die Stimme finde ich nach wie vor klasse. Aber bei 2,25 ist ja mal musikalisch gesehen mal volle Dröhnung auch gesagt. Ne?
Ja, mit also Trommel.
Das ist ja schon Heavy Metal-mäßig.
Country-Vibes fast ja. Schon.
Also das war, boah.
Wenn wir hier den ein oder anderen, also ich bin ein großer Basketball-Fan, vielleicht haben wir hier den ein oder anderen, der das, diese Leidenschaft mit mir teilt.
Aber passiv, muss man dazu sagen.
Dann ist die, was ich hier für einen Vergleich gefunden habe, nämlich diesmal keinen musikalischen Vergleich, sondern einen basketballerischen Vergleich. Die Art und Weise zu musizieren erinnert mich an das Point Guard-Spiel von Chris Paul, dem Point Guard der Phoenix Suns. Weil das ist gleichzeitig dann irgendwie so.
Kein Mensch was anfangen.
Doch, warte mal ab. Das ist so bedächtig und zielstrebig. Also gleichzeitig sehr, sehr akribisch, bedächtig, durchdacht und trotzdem hat so ein Esprit und so eine Zielstrebigkeit. Ja. Und man hat das Gefühl, das ist toll, ultra langsam und behäbig und trotzdem ist es unaufhaltbar und kommt überall
sehr,
hin, wo es will.
Sehr lustig, weil ich bei dem Lied auch stehen habe, klingt irgendwie recht leicht, aber gleichzeitig auch schwer.
Wie Chris Paul. Und
genau das beschreibt's. So. Freunde, jetzt, was habt ihr denn bei Lied 4 gehört?
Harfe.
Nee.
Kinderlied.
Wo stellt ihr euch dieses Lied vor?
Ein Kinderlied.
Nein, wo stelle ich mir Lieder immer
vor? Nein, doch, ist schon ein Kinderlied.
Eine Spülmaschine?
Nein, wo stelle ich mir Lieder immer vor?
Werbung.
Was für eine Werbung?
Telekommunikationsanbieter.
Und bei welcher Werbung Telekom. War dieses Lied im Hintergrund 2010?
Ja, bei Telekom.
O2.
Ja, ich weiß.
Und ich wusste es nicht.
Ist aber Harfe dabei. Ist Harfe dabei.
Dann habe ich danach gesucht.
Also nicht Harf, sondern was? Harfe.
Ja.
Spiele eine Harfe. Für mich ist das auch wieder so Endlosschleife technisch, ne? Also
ja.
Und die Männerstimme, ist die echt oder hat sie die...
Das macht sie, glaube ich, mit so einem, die wird so runtergepitcht. Das hat sie bei mehreren Liedern auch.
Voice Decoder oder so.
Wie hieß denn dieser Typ, der bei Mayfeld Kehlkopfgesang gemacht hat? Das haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen. Der Two and a Half Man oder wie der hieß, dieser Schweizer. Der erzählt hat, dass er beim Mönch war.
Schweizerli.
Wir waren dieser komische, der wohl so ganz komisch
da gesessen war. Bruder.
Two and a Half Man hieß der
oder so. Ja, so ganz komischer.
Ja, der war doch aber, ganz, doch so, ganz der hat doch so
Kehlkopfgesang gemacht.
Nein, der hat doch so Kapuziner.
Ja, da hat er sich Blanke, ja auch ausgezogen. Irgendwie.
Ja, so ein Mützelchen und so, gell.
Ja, stimmt.
Wie ist der?
Ich weiß nicht mehr, wie
er Mighty Death so, Man oder das so. Beast sozusagen, ne?
Das Beast, aber das hört man nicht, das Beast, oder? Habt ihr das Beast gehört?
Nee, gar nicht. Also spielerische Momente, sehr leicht. Frederik Labo am Cello spielt auch bei Borani, Freddy. Team Bensko und Maffei.
Mhm. Warum hast du
auch mal
ausgerechnet bei Team Bensko den Vornamen dazu gesagt und Borani und Maffei nur den Nachnamen?
Ja, die kennt man so.
BBM. Bei
Bensko.
Das ist ein Allerweltsname.
Bensko. BBM, Bensko, Borani, Maffei.
Oh, ihr seid doch doof. Und Isabel Klemmt spielt auch Cello. Und wo spielt die auch?
Warte,
bei Spelling?
Nein, haben wir schon live gesehen.
Lindeberg.
Noch einen Versuch.
Lindeberg.
Live gesehen.
Lindeberg.
Letztes Jahr im Dunkeln. Abschluss an einem Tag. Mayfeld, der Notwist.
Sophie Hunger.
Ah, der Notwist.
Oh,
Isabel Klemmt, Cello bei der Notwist.
Ja. Cool.
Dann kommt wieder genau das, wo ich draufstehe, kann einfach weg. Streiche, zerkratze, Loretta.
So ein
Klaviergedöns. Ich mag das nicht.
Meine Assoziation, da habe ich dir heute Mittag schon was zugeschickt. Ich zitiere mal Wikipedia. Nachdem am 3. Oktober 2016 an der Pennsylvania State University angebliche Sichtungen von Horrorclowns gemeldet worden waren, versammelten sich hunderte Studenten zur Clownsjagd. Dabei konnten aber keine Clowns aufgespürt werden. Mich erinnert das Lied an Horrorclowns.
Das ist so was Rubbelartiges.
Ja, ich habe da direkt so furchtbare Clowns. Dann habe ich mich nämlich ein bisschen über die Horrorclown, nicht Szene, aber über die... Zeit, 2016 war das in Deutschland ein Riesenthema. 415 Fälle wurden zwischen Oktober und November 2016 in Deutschland von Horrorclowns bekannt.
Wie groß, glaubt ihr, ist die Schnittmenge zwischen Querdenkern und Horrorclowns? Schon groß.
Groß wahrscheinlich, ja. War auf jeden Fall ein Ding, die Horrorclowns.
Aber ich würde mir irgendwie wünschen, dass wir wieder mehr über Horrorclowns reden könnten, als über Corona und so. Ja, über Querdenker. Die waren mir echt lieber.
Ich war ein Mann, da war niemand. Die waren alle in Schwetzingen.
Die Horrorclowns oder die Querdenker? Die
Spaziergänger.
Okay. Wolltest du mitspazieren oder was?
Einfach mal gucken.
Nee, schubsen. Einfach so rumlaufen und die Leute schubsen.
Avenue.
Spazierschubser.
Ja, bei Avenue ist Anne Müller am Cello. Und wo hat die mitgemacht? Bei Nils Frahm.
Ah, Nils Frahm.
So, jetzt habe ich es aber alles rausgehauen.
Das okay. klingt mir wieder sehr nach so einem Dark-Lied, was da drin vorkommt.
Schon ein bisschen Chanson-artig, ne?
Aber ja, ich habe nämlich hier aufstehen, das ist so in der Bridge, hat es sowas, dass da so eine Hymne schlummert. Und der Refrain, wenn er anders wäre, also man erwartet fast so ein ESC-Refrain, ne? Sowas, wirklich sowas ganz, wie hast du eben gesagt, Chanson-artiges. Aber das kommt nie, sondern die bricht dann immer kurz davor ab. Und ansonsten könnte es auch ein richtiger Hit werden, finde ich, weil die Strophe hat sowas Hittiges.
Fast Mainstream. Ja. Es ist alles sehr reduziert, hat aber trotzdem genug Energie. Und ich habe
geschrieben, dass Penny am Framstag
selten so irgendwie in einem Lied gehabt habe, dass es so reduziert war und trotzdem so viel Energie gleichzeitig versprüht hat, muss ich sagen.
Verstehe. Krönender Abschluss bei diesem Lied, mein Kommentar, alles in allem Basti-Musik.
Danke.
Stimmt, fast. Erinnert mich ein bisschen an Lori, die neuseeländische Sängerin.
Das ist Typ, wenn ich das höre, denke ich, das ist Basti.
Ja, das ist ein bisschen depressiv.
Da steht da drauf.
Bisschen traurig. Philharmonics.
Fängt aber echt alles gleich an, steht da.
Ja, das Unheil schleicht so langsam heran.
Ja, aber da habe ich auch ein bisschen abgeschaltet. Gesehen. Das war mir zu...
Sehr gleichförmig. Ja. Zwar nicht schlecht, aber halt eintönig. Das wenig Dynamik, das, wenig Höhe und Tiefe. Halt aber sehr gut zum Walzer üben.
Das ist das Problem, wenn wir die Alben halt immer durchhören. Das ist
eine große Problematik.
Dass halt oft dann man doch merkt, die Künstler machen oft ähnliche Sachen.
Ja, aber das habe ich mich auch gefragt. Bei allen drei Alben habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich da so ein bisschen so eine Langweiligkeit, und das sagen wir hier ja auch ganz oft. Und da habe ich mir auch so überlegt, ich mag ja aber eigentlich dieses Format des Albums mega gern und ich schätze es auch wert und so. Und trotzdem langweilt es mich manchmal, aber da ist eher umgekehrt, finde ich, zu verstehen, wenn es Alben gibt, die einen gar nicht langweilen und die einen komplett über 45 bis 60 Minuten so voll on the edge of the seat halten, dann ist das umgekehrt ein großes Lob, finde ich.
Weißer Börser sozusagen.
Ja, viel zu verser.
Ja, Close Watch, da macht das Klavier so ein bisschen Tick-Tack.
Tick-Tack.
Irgendwie.
Tick-Tack. Ja, der einzige Coversong von John Cale, Gründungsmitglied von The Velvet Underground. Mhm. Wenn man das Original gehört hat, ist diese Version blutleer, aber nicht im Sinne von ausgesaugt oder reduziert, sondern wie ein weißer, gekachelter Raum, der demnächst ausgespritzt wird. Also richtig leer.
Leer. Aber positiv.
Nein, total negativ. Ach so. Blutleer und ausgesaugt.
Naja.
Hört euch das Original an.
Vielleicht. Und
dann wisst ihr, was ich meine.
Wäre dann für diesen blutleeren Raum eine Wallflower.
Hör darauf, no comment.
Das ist aber wirklich sehr Lambert-artig. Also das hört auch Lambert schreiben
können. Fand ich mega geil. Fand ich richtig gut. Hat mir ultra gefallen, weil das ist aber auch wieder die Frage, nur weil man den Titel vorher gelesen hat, aber man hat da ultra so ein Efeu gehört, was man so in so einer Zeitrafferaufnahme über 3 Jahre begleitet hat. Wir haben das Efeu über 3 Jahre begleitet. Und
beglitten
das Efeu. Klaus Meyerheuer.
Also wenn ich Franz Lambert an der Versi-Orgel gewinne, dann hätte ich mir da was drunter vorstellen können. Der aus Benzer
ankommt. Ist die Versi-Orgel der Gegner von der Hammond-Orgel?
Nein, das ist die
Konkurrent.
Irgendwann
Hammond kriegt er mal die
Versi-Orgel. Ja. So, also. Bringen wir das Ganze over the hill. An der Stelle auch schon ein bisschen zugetragen für mich.
Woher kennt man das? Ich habe irgendwie den Eindruck, ich kenne das.
Telekom-Werbung wahrscheinlich.
Echt?
Von Iron Maiden.
Keine Ahnung. Von Iron Maiden. Und das stöhnende Cello finde ich super. Habt ihr das bemerkt, das stöhnende Cello?
Nee.
Das ist so geil. Da habe ich wirklich ich geschrieben, das ist echt. Das stöhnende Cello habe ich noch nie gehört.
Da habe ich sogar einen Smiley gesetzt.
Einen sogenannten.
Over the Hill mit dem stöhnenden Cello. Genial.
On Powered Ground.
Jetzt wird's
flug. Das hat einen schönen Abschlussvibe für mich. Das hätte auch gerne schon das letzte Lied sein können.
Also der blutet ja fast die Klavierhändler.
Das war auch auf der Nicht-Deluxe-Version des Abschlusses.
Wobei das eher Musik für Abiturienten und sonstige gebildete Menschen ist. Ja. Keine Ahnung, wie ich drauf komme, aber...
Ich weiß irgendwie, was du meinst. aber ich fand's gut.
Aber jetzt dazwischen so ein paar deftige Riffs und die ganze Combo hin und her, das wäre doch mal
deftige gut. Deftige Riffs. Hat mich auch an die Dark Songs von ihr erinnert. Ja. Hätte auch gut reingepasst. Das
ist wie ein leicht gepudertes, parfümiertes Sauerkraut. Da gerne Riebsche dazu.
Und parfümiertes Püree. Riebsche dazu. Zum Glück haben wir den Vater nicht beim Lambert-Konzert dabei gehabt
damals. Rippschritt, irgendwo.
Gab's, oder?
Da gab's
Brot. Mann. Das war ein tolles Konzert.
Da hast du irgendwie 3 Apple-Roll reingestellt.
Bis 5. Da hast du 3 Minuten.
Mehrere, auf jeden Fall.
So, jetzt kommt noch die Cardi, dann haben wir's.
Cardi Cruel. Cool. Ja, nochmal eben.
Amerikanisches Volkslied.
Das Lied vorher hättest du auch beenden können. Jo. Du gesagt hast, hat es beendet in der Nicht-Deluxe-Version. Ja, stilles jo. Ende hätte es nicht gebraucht insgesamt.
Also
ja.
Auch das Original von Karen Dalton auf dem Album In My Own Time viel schöner.
Ja, insgesamt finde ich aber, war ja. Das ein tolles Album, hat mir sehr viel Spaß, also hat mir sehr gefallen.
Nein. Ja, kann man hören. Also, Genevieve war Fiat, muss man sich merken.
So, Favoriten? Gibt es vielleicht welche?
Aber klar doch.
The Beast. Ist,
ja, wir kommen uns eh nicht in die Quere.
Beast.
Ich nehme nämlich das rein instrumentale Wallflower.
Pimpf. Beast. Dann nehme ich, jetzt überlege ich gerade zwischen dem Telekom-Lied Just So, aber ich nehme Riverside.
By the river of Riverside.
Naja. Dann haben wir ja nur noch eins vor uns, wo wir durch müssen. Und dann haben wir es geschafft.
Ja!
Bis gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Rapperin Bad Moms J mit Apostroph auf dem O heißt bürgerlich entweder Jordan oder Josie Napierei. Da gibt es unterschiedliche Quellenangaben. Sie sagt
doch Jordan, oder? Die sagt immer Jordi.
Ja, sie selbst das. Nennt sich Jordi. Aber sie heißt wohl Josie, weil das ist zumindest hier im Bundeszentralregister, wo sie den Markennamen Bad Moms J angemeldet hat, als offizieller Anmeldename hinterlegt. Das ist ein bisschen ein Mysterium auf eine Art.
Polnische Wurzeln hat die Dame.
Ja. Dann auch gar nicht, wenn es so angegeben ist. Das ist doch schon klar, oder?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also, aber sie heißt ja auch egal.
Anders Jordan. So. Aber sie wurde auf jeden Fall erst 2002 geboren. Was ich irgendwie ultra kurios finde, so über ein Jahr nach dem 11. September 2001. Das
finde ich auch immer so der Anhaltspunkt, ob Leute alt sind oder nicht. Also oder
wie jung Leute oder? Einfach sind.
Ja, so. Was soll ich da?
Naja. Nee, aber halt, das ist für uns also das große Ding
klingt halt komisch.
Aber halt, die haben das halt wieder. Für die kennt das ja nur aus Geschichtsbüchern so. Ding.
Ja, das ist was so wie bei uns, oder bei mir noch mehr als bei dir, der Mauerfall, der so 2 Jahre vor meiner Geburt war. Und trotzdem irgendwie noch ultra präsent ist. 3 Jahre
vor deiner Geburt, oder?
Naja, die Wiedervereinigung und der Mauerfall sind ja 2 Ereignisse quasi. Sie kommt auf jeden Fall aus Berlin, wie sie auch in den Texten sagt. Da sind wir bei Mauerfall schon beim Thema. Und ist irgendwie so der heiße Scheiß im Rap im Moment.
Ja, sie fickt die Charts, habe ich gehört.
Die aber Rapper sagen.
War sie nicht bisher nur einmal mit einem Lied in den Charts? Wenn sie die Charts schon so oft gefickt hat, wie sie sagt.
Sind die
einmal, Charts aber noch nie noch alleine. Der
Maßstab?
Wolkrat, ja, danke, Papa. Halt gar nicht. Nee, aber offenbar war ihr ja schon, die erwähnt ihr schon ein paar Mal.
Ja, damit sind ja auch dann, sage ich jetzt mal, sowas wie die
Streams auf
Spotify. Ja, genau,
das Spotify-Chart. Ja, das ist ja aber auch alles gefaked.
Würde Batman J ohne Social Media funktionieren? Wenn es heute kein Social Media
gäbe? Die macht ja viel auf Social Media.
Ich mach die viel.
Aber auf ihrer Seite hat sie also
an permanente Post, Präsenz.
An Post hat sie aber nur ganz wenig.
Doch, die ist permanent präsent.
Ja, aber würde irgendwas ohne Social Media funktionieren?
Ja, ich.
Das die,
ja. Ich habe mein Facebook gelöscht.
Nee.
Also ich funktioniere nicht mehr. Das hat mir
kommt
also
nicht mehr neu.
Die ganzen Schwurbel-Scheiß-Leute da.
Ja, mit was für Leute bist du da?
Ja, ganz normale. Gibt ja, naja.
Okay. Dies und das, ne?
Dann ist das ein anderer, wo ich die ganze Zeit
Nee, ist erst gestern passiert.
Machst du jetzt alles nur noch Telegram? So.
Ja, genau, ich mache nur noch Telegram. Lass mich nur von Attila Hildmann.
Bereits mit 13 Jahren steht sie zu ihrer Bisexualität. Wie finden das? Mit 13? Spannend, ne?
Spannend.
Ja, weiß nicht. Ist das was wichtig ist? Bemerkenswert, ne?
Weiß ich nicht,
ob es bemerkenswert ist. Nicht, aber bemerkenswert.
Aber, also, ja.
Sie spielt ja damit so ein bisschen.
Ja,
also ich habe mir so ein paar Videos angeschaut. Hola die Waldfee, ne?
Ja.
Also die Fingernägel.
Alter, Fall. Habe ich auch gesehen. Da, ja. Da hat sie irgendwas hat sie
so in, ne? Social Media Marika.
Irgendwas wollte sie in die Hand nehmen oder so, wo sie auch gesagt hat, so kann sie halt nicht.
Ich finde die aber irgendwie ganz nett. So.
Also nee, da ging es
um. Nett ist die kleine Schwester von
welche Wimpern oder sowas ging es da.
Ja, die Kombination aus Fingernägel und Wimpern ist gerade. Aber wir sind gleich auch jetzt nicht diejenigen, die über Fingernägel und Wimpern reden müssen.
Also, ja, doch, über so Fingernägel muss man reden.
Zurück zur Musik. Ich verstehe noch nicht, warum unter Bad Moms ein Punkt ist. Das verstehe ich noch nicht, aber das kann man vielleicht jemand erklären. Ich finde ja Rap immer schwierig, aber hier hatte ich doch bei 52% der Texte verstanden, um was es geht.
Habe ich mir gedacht noch.
Fand ich ganz gut. Es gab natürlich auch Ausreißer, wo ich es halt wieder nicht kapiert habe. Aber ja, ich habe es gern gehört.
Und du, miese Pena?
Ich habe es halt wieder versucht. Ich fände es halt einfach, ich komme halt einfach mit der Musik nicht klar. Muss ich halt leider einfach sagen. Ich habe es oft genug, haben wir es versucht.
Hier. Aber das war doch auch so vielseitig, dass das doch gar nicht als eine
Musik... Es gab auch ein, zwei Ausreißer, wo ich gesagt habe, okay, das kann man gut hören und so, aber insgesamt ist es halt einfach nicht mein Ding, leider.
Ist halt schon brutale Musik so, ne? Also die Verbindung von den Texten und dieser
straffen Beats. Und beim letzten Mal, das Sterne unterm Dach, habe ich auch gesagt, oh, das ist ja so schlauer Rap, in Anführungszeichen, so dieses... Und da waren aber jetzt doch wieder viele Texte dabei, wo es dann doch nur um diese Rap-Bullshit-Scheiße geht. Ja, aber geht,
nur weil man Nuttensohn sagt,
heißt das ja doch nicht. Nee, da geht's ja nicht. Aber dann, und dann, die ganze Musik ist dann halt auch arg in die Richtung so gegangen, wo mir dann nicht zusagt.
Aber jetzt so das erste Stück ist doch jetzt mal vom Text her, du erzählst ja die Story, wie sie so langsam groß war in der Musik. Das ist doch nett.
Klassisches Ansage-Intro, wo ein bisschen so was dargelegt wird. Es, Inhalt, also so stilistisch ist es ganz spannend, weil es verschiedene Flows hat, es sind verschiedene Geschwindigkeiten. Es ist ein klassischer Battle-Rap-Beat, aggressiv, hat aber auch so einen persönlichen, emotionalen Teil drin, wo es um den Vermieter ihrer Mutter, den sie dann als Nuttensohn bezeichnet, geht, ja.
Werden irgendwann mal so Texte in der Schule dann besprochen?
Die Familie ihrer Mutter bezeichnet sich hier als Muttensohn. Damit möchte sie ausdrücken.
Nehmt mal bitte die Reklamhefte mit Bad-Moms raus.
So wie wir halt irgendwelche anderen Novellen oder so besprochen haben.
John Maynard.
John Maynard zum Beispiel.
Leonard Oestmann, Produzent, Jumper, der ja bei jedem Lied dort dieses Intro macht, hat mit Capital Bra gemeinsam ein Remake von Cherry Lady gemacht, was ja bekanntermaßen von Modern Talking war. Und das hat sogar Platin-Status erreicht damals. Und was macht Dieter Bohlen? Baut es einfach nach, weil er die Rechte drauf hat und kassiert die ganze Krone dafür. Das ist wieder so eine Story, hat jetzt nichts mit ihr zu tun, aber das ist wieder klasse. Das
Dieter-Prinzip. Aber die haben sich doch aber auch so ein bisschen zusammengeschlossen dann. Also die hatten auch, der war auch bei ihm zu Hause, also Kapi, wie wir ihn nennen, in der Rap-Szene, war bei Dieter Bohlen zu Hause und dann haben die so ganz unangenehme Insta-Stories gemacht zusammen. Aber ja, das sind halt zwei was. Geschäftsmänner und das ist, glaube ich.
Also ich finde das erste Stück schön zu hören und war okay.
Don't Play Me heißt das zweite Lied auf dem Album und es hat mich erstmal auch im Refrain dann sehr an Trettmann erinnert, den wir auch hier schon besprochen haben, vom Stil her einfach und hat dann in den Strophen so einen asiatisch klingenden Beat irgendwie.
Die Streicherparts klingen nach Söhne Mannheims. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber das ist so die Richtung. Und leider ist da wieder diese Sprache, die ich nicht verstehe. Die ist mir
verstanden. Da kam ich aber textlich auch nicht mehr ganz mit.
Nee, ist auch nicht.
Muss ich sagen.
Oh!
Ja. Okay. Ja. Das war schon sehr viel irgendwie. Hat aber auch so diesen auf die Fresse-Style einfach so sehr nach vorne gehend. Und ist ein bisschen leichter und poppiger als das Intro, aber so vom Klang her jetzt einfach. Aber Text ist schon irgendwie schwierig.
Das wird beim nächsten viel besser, weil so Zeile wie, wenn die Scheiße dir zu rough ist, wäre doch Coldplay, ja. Verstehe ich.
Ja,
kann ich absolut
was. Ich habe hier ein Wort zur Musik. Und zwar ist die Musik sehr bloppig irgendwie.
Also, wenn man das hört, so bubbly irgendwie.
Bloppt so schön so
rum. Wie so Bubble Tea irgendwie.
Ja. Stimmt.
So Bubble-Tea-Musik. Musikalischer Bubble-Tea. Ist auch so Teenie-Musik irgendwie. Aber ich mochte es voll gern. Vielleicht ist das auch so wie so eine beginnende Midlife-Crisis, dass man sich jung fühlt, wenn man so Musik hört, wo man denkt, das ist für junge Leute. Hat so einen schwebenden Beat und einen sehr leichtfüßigen Flow. Ich finde, die ist vom Flow her, ist die schon sehr gut. Also es gefällt mir einfach sehr gut. Auch im Vergleich zu anderen berühmten weiblichen Rapperinnen, wo ich immer manchmal so denke, so, das klingt so konstruiert und das klingt sehr natürlich und
witzig, gut. Vor allem so ein witziger Song.
Ja. Hat so Party-Attitüde auch einfach.
Party!
Und sie hat auch diese Gesangselemente, finde ich bei ihr auch immer gut. Ja. Also sie singt auch gut.
Ja.
Aber nicht im nächsten Track, ist ein dunkler düsterer, harter, basslastiger Beat.
Eigentlich ein total maskulines Lied und sie zeigt so ein bisschen, wo der Hammer hängt.
Ja, Battle Rap.
Und dass ich die Beste bin, ist kein Versehen. Da, pff, ja, okay. Also sie ist ganz wenig von sich überzeugt und hat schon so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe.
Ne? Ist ein kurzes, hartes Lied. Thematisch in den ersten vier Liedern ein bisschen oft die A&Rs genannt. Und
die wer?
Die A&Rs, das sind so die quasi so die Mittelsmänner, nee, die Mittelsmänner zwischen Künstlern und Plattenfirmen. Mittelsmänner. Ja, so diese die Gestalt Dealer. Im Hintergrund. Und die erwähnt es sehr oft in den ersten vier Liedern. Und auch die Lieblingsrapper, wobei ich da nicht weiß, ob damit Sido und Harris gemeint sind, die ja als Duo die Lieblingsrapper hießen oder heißen. Weiß nicht, ob die noch was zusammen machen. Oder ob das einfach nur als Formulierung wirklich die Lieblingsrapper des Hörenden.
Da kann ich Ihnen nicht sind. Weiterhelfen. Habe ich keinen Input drüber.
Ja, manchmal hat man Input. Ruhig.
Ja, habe ich nichts zu sagen.
Manchmal hat man Input. Nee,
habe ich da stehen.
Ja, der Seppi okay. sagt unterschiedlich viel, mal mehr, mal weniger.
Ein lüsternes Pfff.
Lied Nummer 5 heißt mal mehr, mal weniger.
Journey from the Block.
Ja, wird da zitiert.
Ja. Witzig, fand ich witzig.
Ja,
eher witzig.
Habe ich leider keine Gefühle verspürt bei dem Lied.
Ach, du Clown!
Ja, ist kein Klavier dabei, ist klar.
Ja. Hat für mich so 90er-Rap-Vibes irgendwie. Das hat ja, sowas Klassisches
Jennifer
irgendwie.
Lopez ist
ja. Doch, ne? Ja. Aber die stimmlich auch sehr unterschiedlich in den ersten paar Liedern. Ne? Das klingt teilweise auch so, als ob das jedes Mal jemand anders ist, aha. der da rappt. Würde ich jetzt aber unter positiv als Bandbreite verbuchen.
Wenn man das unter eher witzig subsumieren kann, bin ich da ja. ganz auf deiner Linie.
Im nächsten Lied wird es wieder basslastiger und bounciger.
Ah ja, der Marco ist ja dabei.
Und Takt 32 als Feature mit drin.
Der Marco Czeslok.
Heißt der Mann so.
Ja, Takt 32, bürgerlich. Marco Czeslok ist ein deutscher Rapper aus Berlin.
Okay. Gut, der Bass wird aufgedreht bei dem Lied auf jeden Fall, oder?
Ja. Ich hab da nur, naja, da war ich jetzt so ein
bisschen. Das fand ich jetzt aber wieder eines der besseren Lieder.
Naja, ist doch klar.
Weil das hat auch so einen
Mitklatschteil.
Nee, nicht nur Mitklatschteil, aber ich glaube, der Refrain, das ist auch sowas, wo mitgegrönt wird auf Konzerten. Da kann ich mir mal kurz richtig, wie alle das so rumhüpfen
und sich
so
hinterher
schieben. Ich glaub, da steht so auf dem Hochhaus so. An der Kante und überlegt.
Schon.
Willst du eigentlich, wer ich bin?
Ja.
Ja.
Und?
Fällt so ein bisschen aus dem Rahmen.
Ja,
so Rap-Ballade.
Und vor allem singt sie ohne Autotune fast.
Hallo, da ist Saxophon.
Ja. Und
habe ich noch nie gehört im Zusammenhang mit solcher Rap-Musik.
Ja. Die Rap-Musik kommt ja eigentlich auch so ein bisschen aus dem Jazz.
Nee. Hört doch auf, ich habe noch nie Saxophon gehört bei einer Rap-Platte. Also ich höre ja keine Rap-Platte.
Aussage, der Rap kommt aus dem Jazz, hast du auch gerade aus den Fingern gesaugt, du möchtest auch bitte zurücknehmen und aus dem Protokoll streichen.
Also es fällt total aus dem Rahmen.
Aber ja, und es hat auch
irgendwie. Und wenn es eine Rap-Ballade gibt, dann ist das.
Aber der Flow ist doch da auch der 1:1 der gleiche wie aus irgendeinem anderen Lied.
Spiel
da
mit.
Ich wollte gerade, ich habe hier stehen, der Flow ist 1:1 wie aus dem Casper-Lied.
Wer ist denn der Flow?
Ich glaube aus irgendeinem anderen von ihr auch.
Hat er programmiert?
Flow Rider oder was?
Ah, Flow Rider.
Ja. Yeah. Checkst du, hat einen perligen, klimpernden Beat.
Nee, habe ich auch. Ich
kenne das Mineralwasser.
Nur, Perlinger. Nee, dazu nee. Geschrieben, insgesamt einfach als
Bezeichnung. Oha, was soll ich dazu sagen?
Ja. Ja, also, da, was will man machen, ne?
Ja, genau, oha.
Also, ja.
Ja. Also, ich check's nicht.
Nee, auch ist irgendwie so ein bisschen gleichförmig der Beat und aggressiver und härter natürlich inhaltlich so, aber mag ich irgendwie nicht so gern. Anders als Zimmer allein, Lied Nummer 9. Seppi, jetzt, das ist doch das deins. Ist
mein, ja, schönes Gitarre.
Ist genau meins. Ganz ja. nett, doch, das ja. mag ich sehr, sehr gerne
sogar. Ja, ja, ja.
Ist einfach meins.
Würde ich mich anschließen wollen.
Ja, mag's auch. Okay, das ist doch was Gutes.
Toll.
Ja, ich mag das auch, ja. Ja. Mehr steht da aber
nicht. Okay, okay, okay.
Sterne unterm Dach. Das mag ich auch.
Hab ich schon mal gehört? War das nicht in deiner Silvester? Ja, Sabrina Setlur steht da auch wieder.
Ja, ich hab's erkannt. Juhu.
Ja, das ist lieb.
Schöner Titel.
Ja, fand ich beim letzten Mal auch schon gut.
Angenehm.
Finde ich auch immer noch gut.
Lenz. Also.
Wow. Ja, ich mag immer noch die Textzeile. In jeder scheiß Platinum-Platte stecken fast 100 Panikattacken. Finde ich irgendwie cool und so, ja, nahbar.
Nabal.
Nabal.
Super gern.
So Nabal.
Ja, dann kommt Golden Dolls. Hä? Das ist halt ein Stripclub-Lied, oder?
Hä? Da steht nur
Bei mir steht nur Nu Ja.
Was ist denn das?
Ja, das ist halt so Stripclub-Musik, ohne dass hier dort war.
Hä?
Ja, Ja, das ist was ist Sexuelles auf jeden Fall.
Bounty und Cocoa? Hallo?
Das klingt wie zwei neue Schokoriegel. Featuring ein alter und ein neuer.
Bounty und Cocoa. Das ist mal, boah. Golden Dolls.
Ja, klingt auch wie ein Club auf der Reeperbahn.
Hat mir viele Fragezeichen.
Ich finde durch diese englischen Parts irgendwie schwach.
Weil das ist Cocoa oder Bounty.
Also ohne, dass es jetzt völlig out of order ist, ne? Also, ja, ja. Das will ich damit nicht sagen, aber keinen Zugang irgendwie, ne?
Ja, naja, ist ja auch nicht schlimm.
Nein, absolut nicht.
Na?
Genau, bei Freak gibt mir nichts, ja. Kann ich nichts dazu sagen.
Das ist auch ein sexueller Partysong. Pfui. Sexueller Partysong.
Pfui, Dedigit.
Nee, gibt mir auch nichts. Da machst du nichts.
Nee. Bei Punkt, Punkt, Punkt habe ich auch stehen, auch eher komisch als gut.
Das ist Sprechgesang in der ursprünglichen Form.
Ja, erzählend halt.
Ne? So ist das mal entstanden irgendwann.
Traurig für warum, Verstorbene. Punkt, Punkt,
Punkt. Aber da finde ich, wenn man im Vergleich jetzt Michael X oder so von Casper als trauriges Lied für Verstorbene sieht,
ja.
Klar, kann man nicht vergleichen vielleicht, aber finde ich jetzt von Casper schon deutlich emotioneller.
Mhm.
Irgendwie packender.
Ja.
Ja, aber, na klar, kann man nicht.
Ja, immer ein Vergleich, das ist immer schwer, das aufzuwiegen. Und das ist ja auch was Persönliches, wo dann auch persönliche Dinge rein.
Hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber.
Struggle is where we're from. Eins der besseren Lieder.
Das ist doch klar die Fortsetzung von Bad Moms, ne? Schaut mal die hintereinander weg. Okay, das ist im Prinzip dasselbe Lied. Noch einmal, ne?
Ja, das ist halt nochmal als Outro auch so eine Ansage wieder, so eine Aussage.
Also mit Gedanke, so.
Ja.
Hat so gut gemacht.
Konzept, also ja, nochmal so persönlich um die Umständen, also gut, auch mit Gesang.
Ja.
Schön, finde ich schön.
Ja, so. Also hörenswert, interessant. Muss man gehört haben mal, einfach um sich das zu erarbeiten.
Ja.
Sebastian?
Ich möchte einen Favorit wählen.
Ja.
Ja, bitte.
Sie mal allein.
Oh, nee.
Und Sie?
Dann nehme ich Bad Moms.
Die Bad Moms. Und ich nehme Tu nicht so, um Bad mich in eine jüngere Zeit zurückzuversetzen. Super, dann haben wir wieder drei Alben besprochen.
Juhu, juhu, juhu.
Und können wieder Hausaufgaben geben für die neue Folge für Donnerstag in 2 Wochen. Hallo.
Da ihr es immer schwer tut, fange ich an. Ich würde Bad Moms gern nochmal aufgreifen.
Oh Gott.
Aber in Slow-Mo, also ihr werdet Rap in Slow-Mo hören. Und zwar von einem männlichen Künstler aus Hamburg, nämlich Wolfgang Müller.
Ich dachte jetzt Sammy Deluxe.
Und die Scheibe heißt Die Nacht ist vorbei. Wurde am 19.11.2021 veröffentlicht. Also das ist die Neuerscheinung.
Okay.
Also bitte dran denke.
Mir ist gerade was aufgefallen, dass ich was vergessen habe.
Rap?
Bei Kansas habe ich ein Lied, wo so wir war, da wollte ich noch sagen, dass es fast so wie der Ententraum war. Das kam mir vorhin im Auto.
Jetzt nur, weil du jetzt wieder hier was Komisches
gesagt. Nein, gar nicht komisch, es ist einfach Rap in Slow-Mo und Rap in Deutsch.
Okay.
Von Wolfgang Müller, Die Nacht ist vorbei.
Wir freuen uns.
Bei mir auf der Arbeit gibt es Wolfgang Müller, wenn du das hörst. Wolfgang, liebe Grüße.
Wolfi, Wolfall.
Sind die in Wolfall?
Nee, das ist safe nicht. Wir gehen...
Jetzt,
Christoph, in eine,
aus.
Wir gehen in eine sehr bestimmte, sehr distinkte
Destination.
Nee, so eine Gesamtbild, was diese Band für das Album und auch so im Vorfeld des Albums geschaffen hat, auch geschafft.
Was hast du?
Und auch,
Was hast du für
Kategorie? Ich habe die Überraschung.
Ah, das überrascht mich.
Und was man da sagen muss auch, die Band hat sich sehr, sehr weit entwickelt. Also sehr unterschiedlich vom ersten Album der Band, was wir vielleicht auch nochmal irgendwann besprechen werden, zum letzten Album bisher der Band in 2018, von 2007 bis 2018, ist einiges passiert. Also die haben sich sehr stark verändert musikalisch und auch so stilistisch. Und auf das Spannungsfeld würde ich euch gerne mitnehmen und verrate nämlich direkt meine Alben für die nächsten beiden Folgen.
Hm?
Weil ich werde jetzt die Überraschung Tranquility Base Hotel und Casino entnehmen und für die Folge danach gibt Favorite Worst Nightmare, beides von den Arctic Monkeys.
Oh,
ihr könnt gern beide direkt hören, aber dieser Sprung von diesem alten Album zu dem neueren Album, hört aber erstmal nur das neue Album. Dann sprechen wir drüber.
Du die Arme runter, du kriegst Muskelkater.
Und die Arctic Monkeys, die sind super spannend und ich finde die Alben beide ganz unterschiedlich und ganz toll und freue mich mit euch darüber in 2 Wochen donnerstags zu sprechen.
Tosender Applaus,
Podcast-Player.
Applaus auf!
Naja.
Was hören wir jetzt? Arctic Monkeys.
Ja.
Ich.
Die vielleicht größte Rockband der
Jetztzeit. Eine Höreralbumwahl dieses Mal.
Eine was?
Ich habe ein Album, welches von Hörern empfohlen wurde, ja, welche nehmen sollen. An dieser Stelle
habe ich auch welche auf dem
Grüße. Tag. Liebe Grüße an Markus und Anissa. Von den beiden habe ich gesagt bekommen, ich soll doch mal bitte dieses Album hier was besprechen. Hast
du? Der Klassiker.
Und zwar den Klassiker aus dem Jahre 1976.
Ui, oh.
Von Herr einer Band. Sich,
wir haben gerade erst Kansas aus 76 gehört.
Zufall. Berkeley.
Berkeley, Oklahoma.
Die Genres sind Roots Rock, Swamp Rock, Country Rock und Blues Rock. Gegründet hat sich die Band am 24. Dezember 1976. Nee, 1967.
Entschuldigung. Was jetzt?
1967 natürlich.
Natürlich.
Und das Album heißt Chronicle 20 Greatest Hits, ist also eine Compilation der besten Songs. Und die Band heißt Creedence Clearwater Revival.
Ah, schön, very schön.
Habe ich selber auch nicht sehr gehört. Schön. Es gibt aber einige Hits sehr darauf, schön, die man, glaube ich, auch kennt.
Von wem ist das? Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank, Markus und Anissa.
Danke.
Alles Liebe, alles Gute. Was hast du für Leute?
Endlich mal jemand mit Musikgeschmack.
Tja. Mir hat letztens jemand gesagt, wir sollen mal über Drake sprechen.
Tja. Sehr schön.
Andere
auch Generation. Liebe Grüße.
Ich find's toll.
Auch liebe Grüße.
So machen wir das. Aller gut. Haben wir alles. Machen liebe wir Grüße an meinen Musikpodcast.de.
Liebesgrüße. Achso, liebe Grüße.
Ja. Checkt alle Podcasts darauf aus.
Check.
Bewertet alle Podcasts auf Spotify.
Check.
Und auf iTunes. Anders? Und ja. Amazon. Check. Und wo auch sonst man Deezer. Podcasts hören kann.
Deezer. Wir haben ganz tolle Deezer-Bewertungen.
Mhm. Wie heißt das mit der Katze?
Napster.
Napster, danke.
Wie heißt es mit der Katze? Breckis?
Naja.
Felix, oder?
Die Felix. An dieser Stelle auch, die Bett-1-Matratze soll ganz gut sein. Bei HelloFresh kann man Essen bestellen, wir werden von denen nicht gesponsert.
Und die Nacht ist
aber ich will auch mal vorbei. So Podcast-Werbung machen, von daher. Naja, bis dann.
Alles Adios. Liebe.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.